Nee, Andi, nee.
Jetzt stell dich nicht so an.
Nein.
Guck doch mal an, wie viel Spaß die Leute da drin haben.
Andi, das Ding heißt der Witwenmacher.
Jetzt sind
das
wir extra hierher gefahren. Das ist eine Holzachterbahn, die ist total harmlos.
Holz?
Die hat nicht mal ein Looping.
Das ist ein Naturbaustoff. Das ist überhaupt nicht stabil. Die ist nicht mal aus Metall.
Dann fahre ich alleine und du wartest halt.
Jetzt guck mal, da drüben geht gleich eine Show los. Die Eisprinzessin. Das ist doch, also...
Wir haben uns gerade schon zwei Shows angeguckt, weil du in keine Achterbahn rein
willst. Die sind toll.
Gut, dann gucken wir uns noch eine Show an. Willst du dann vielleicht, nachher, da vorne gibt es doch diese Wasserringe. Wie heißt denn das da? Das Wildwasser, dieses Rafting-Zeug. Sollen wir das dann fahren?
Nee. Ja, irgendwas müssen wir doch hier machen, wir den ganzen Tag Shows gucken. Ja, dafür sind doch diese Parks da.
Die Parks sind auch da, damit man so ein bisschen Abenteuer erlebt hier einfach.
Das hat niemand gesagt, dass ich hier Achterbahn
fahren
muss.
Ich hole mir jetzt erstmal ein Eis. So,
gut.
Zwei Eis, bitte. Willst du auch eins?
Ja, bitte.
Gut. Ein großes und irgendwas. Ja, das.
Hier, bitte. Das Eis hat die Form von einer Achterbahn.
Es ist auch. Das ist doch nur draufgemalt, Mensch. Jetzt stell dich so an. Irgendwo muss ich ja anfangen, dich zu überzeugen.
Ich fahre mit dir keine Achterbahn.
Das ist auch teuer, dieses blöde Eis. Ein bisschen. Guck mal hier, so eine Bobbahn. Das ist überhaupt ganz harmlos. Da passiert nichts.
Hast du mal geguckt, wie schnell die fährt? Da sind nicht mal Sicherheitsgurte drin.
Doch, da, guck doch mal, wie. Oh, der kotzt.
Ja, ne? Super.
Okay, vielleicht überlegen wir uns das einfach noch mal ein bisschen. Ne?
Ja, jetzt gehen wir auf die Seite, da kommt der Notarzt durch.
Passiert das öfter hier eigentlich in diesem... Okay, dann machen wir jetzt erstmal dein Ding und gucken uns hier diese Eistante an.
Wir haben ja noch ein paar Parks.
Wir haben noch ein paar Parks, beim nächsten machen wir es dann richtig.
Aber dann nicht gleich beim ersten Park
was müssen wir dran da machen?
Ja, es gibt doch auch viele schöne. Guck mal, da ist ein Karussell da hinten.
Gut, ja, dann fahren wir jetzt raus.
Gut, sehr schön. Ich nehme das Pferd.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit.
Wir haben uns heute ja ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Bei uns ist noch der Fabian.
Hallo, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch wahnsinnig, dass du da bist, weil Bernd hat keine Ahnung von Freizeitparks und ich so ein bisschen.
Schön.
Und als wir
Danke.
Uns, ja, ich sag, wie es ist und dann teilen wir uns das so ein bisschen auf.
Also nur weil ich nicht hingehe, heißt es nicht, dass ich keine Ahnung habe.
Du hast was vorher recherchiert, wir sind dir alle sehr dankbar und wirst auch deine Erfahrungen hier beisteuern und deine Rechercheergebnisse. Und weil ich so ein bisschen Ahnung habe und ich die Idee von dir richtig cool fand, Fabian, haben wir dich heute hier dazu geholt, weil du hast auf jeden Fall viel mehr Ahnung als wir und bist da auch viel begeisterter dabei.
Das ist wahrscheinlich sogar schwer zu toppen. Also ich gehe seit Jahren, bin ich begeisterter Freizeitparkgänger. Das erste Mal war ich mit 3 Jahren im Phantasialand und es hat mich da gleich schon mal begeistert für Wiederholungsfahrten.
Ja, aber da hast du mit 3 wahrscheinlich noch nicht deine erste Achterbahnfahrt gemacht, oder?
Nee, mit 3 nicht. Also ich kann mich noch dran erinnern, mit 6 war ich das erste Mal im Holiday Park. Jetzt heißt es Plopsaland Deutschland.
Das heißt nicht mehr Holiday Park?
Nein.
Wie heißt es jetzt?
Letztes Jahr gab es die Namensänderung. Oder dieses Jahr, ich will nichts Falsches sagen, zu Plopsaland Deutschland.
Plopsaland. Ich weiß, also... Okay, ich finde Holiday Park irgendwie, fand ich
schöner, schmissiger,
aber,
ja,
naja,
aber
so ein bisschen. Und, aber da hast du dann deine erste Achterbahnerfahrung gemacht.
Ich hätte sie machen können. Ich weiß noch, dass mein Vater damals mich gefragt hatte, ob ich den Superwirbel mitfahren möchte. Und ich habe mir das angeguckt. Die waren gleich mit Inversion, also Inversion bedeutet dann Loopings. Und es war mir damals zu viel. Ich hatte so große Angst, dass ich die nicht fahren wollte. Im Nachgang sehr schade, aber deswegen war es nicht die erste Erfahrung.
Okay. Wir haben heute ja ganz viel Informationen für euch da draußen mitgebracht. Also wir gehen auch ein bisschen in die Geschichte rein von Freizeitparks. Seit wann gibt es sie eigentlich? Und das ist ein bisschen länger, als man denkt. Und was sind so die ältesten Achterbahnen? Und es gibt auch, habe ich rausgesucht, und da freue ich mich schon drauf, weil ich habe im Vorgespräch festgestellt, ihr kennt den Park nicht, den Action Park. Der gefährlichste Freizeitpark der Welt, der auch Todesopfer gefordert hat. Da werde ich euch nachher auch noch ein bisschen was davon erzählen. Also es gibt ganz viele lustige Funfacts heute noch, die wir reinstreuen werden. Vorher, Vorgespräch, haben wir auch gesagt, dort hast du die Idee gebracht, Fabian, dein perfekter Freizeitpark, Tag? Was können wir uns darunter vorstellen? Also, was wäre jetzt so eine richtig gute Freizeitpark, also ein richtig gutes Freizeitpark-Erlebnis für dich?
Das fängt schon mal damit an, dass es nicht zu voll ist, weil wenn ein Park zu voll ist und es überall 1, 2, 3 Stunden pro Attraktion anstehen, schaffe ich natürlich nichts an einem Tag. Deswegen, also je leerer der Park ist, desto besser. Aber ganz leer soll auch nicht sein, sonst gibt es ja keine Stimmung. Das Wetter ist natürlich entscheidend. Also für einen Erstbesuch würde ich mir jetzt nicht den Winter aussuchen. Temperaturen ab 20 Grad sind schön, ab 30, dann werden wahrscheinlich die Wasserattraktionen am beliebtesten sein. Gutes Essen ist wichtig in einem Freizeitpark, damit der Tag gut wird. Und natürlich gute Attraktionen. Also der Park muss einem gefallen. In Deutschland haben wir ja mittlerweile sehr, sehr viele Parks. Da gefällt jedem was anderes. Also da gibt es ja die verschiedensten Thematisierungen. Es gibt auch Parks, die haben sehr wenig Thematisierung. Mir gefällt am meisten ein Park, der eine gute Thematisierung hat.
Also wenn ich in den Park gehe, gehe ich meistens in den Europa-Park, weil der nicht so weit weg ist von hier. Und weil er, glaube ich, auch einer der größten ist in Deutschland.
Ist der größte, ja.
Der größte sogar.
Mit am meisten Besuchern auch.
Und ich finde ihn auch sehr schön gemacht. Also ja. Wenn man da durchläuft, man kann auch ein bisschen was angucken, es ist nicht langweilig. Und ich weiß noch, an einem Tag war ich mal da, da war es heiß in den Sommerferien und ich bin für diese eine Attraktion, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube 3 Stunden angestanden. Da habe ich dann echt keinen Bock mehr gehabt an dem Tag. Aber ja, wenn man schon da ist.
Und das dann halt für 5 Minuten Fahrt oder so insgesamt? Also soll jetzt nicht negativ sein, aber so dieses Verhältnis zwischen Fahrzeit und Anstehzeit ist ja schon heftig.
Ja, also ich stehe nicht gerne 3 Stunden an, wenn ich dann 2 Minuten fahren kann. Das lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Aber das ist ja das, was du beschrieben hast. Ne? Nicht zu voll und nicht zu leer.
Wobei man kann sagen, wenn es jetzt eine schöne thematisierte Warteschlange gibt, dann steht man lieber an, wie wenn man jetzt in einer absolut nicht thematisierten Warteschlange steht.
Ach stimmt. Das habe ich festgestellt, Europa-Park gibt es diese Holzachterbahn und das ist ja so in einem Wikinger-Stil gemacht und da bin ich sehr gerne angestanden, weil das war super interessant. Also das fand ich fast besser wie die Fahrt selbst, also die war jetzt auch nicht schlecht, aber da hast du richtig noch was gelernt über die Mythologie.
Ja, also ich kenne die Warteschlange ganz gut und mich erinnert es immer an Herr der Ringe, wenn ich da durchlaufe.
Stimmt, guter Vergleich, ja. Also
was ihr aber auch wissen müsst dazu, und da greife ich mal jetzt ein, dass ihr in Warteschlangen manipuliert werdet.
Nein. Ist das jetzt einer deiner Fun Facts?
Das ist einer der Facts. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen wie in Supermärkten, wo zum Beispiel die Fleischtheke mit rötlicherem Licht beleuchtet wird, damit sie für euch attraktiver wird. Mhm. Genau diese Tricks nutzen auch die Parks. Und zwar wird sehr oft die Farbe Blau verwendet in den Wartezonen, weil, wie uns Volkswagen damals auch schon beigebracht hat, Blau beruhigt und dadurch kommen euch die Wartezeiten nicht so lang vor. Und ihr werdet meist oft auch mit Musik berieselt.
Ja.
Und diese Musik bewegt sich zwischen 120 und 140 BPM, also Beats per Minute. Warum bewegt die sich da? Weil die ein bisschen flotter ist und weil das die Kundschaft schneller laufen lässt. Ach, das heißt, die trotten da schneller durch diese Schleifen durch und ermöglichen eine schnellere Abwicklung. So werdet ihr manipuliert. Ihr habt es hier zuerst gehört, glaube ich.
Das war mir noch nicht klar, aber das jetzt bei Wodan, der Warteschlange ist tatsächlich ziemlich viel blau.
Ja, das ist richtig. Ja, jetzt wo du sagst, Mensch, wir lernen hier alle noch was. Ich habe dich unterschätzt.
Und jetzt kommt noch ein harter Insider, der wird euch die Socken ausziehen. Disney ist ja definitiv, glaube ich, der King unter den Freizeitparks schlechthin. Die benutzen sogar Technik, und zwar die sogenannten Smellitizer. Das sind kleine Geräte, die an strategischen Punkten stationiert werden und die versprühen Gerüche. Mhm. Hauptsächlich sowas wie Vanille, Popcorn und Meeresduft. Und damit werdet ihr halt auch durch die Luft noch stimuliert. Also wenn ihr halt irgendwo in einer Attraktion seid, wo es mit Wassertieren oder so, dann versprühen die da Meeresduft, also Salzluft, dass euch das da immersiver reinzieht. Und natürlich an Strecken, wo viele Kinder vorbeikommen, sprüht man halt Popcorn und stellt dann 100 Meter weiter einen Popcornstand hin.
Das ist perfide. Clever.
Ich würde es auch so machen, ganz ehrlich.
Popcorn essen? Sofort?
Ja, auch, aber Leute manipulieren.
Okay, jetzt bringe ich noch einen Nerd-Fun-Fact aus der Gehirnforschung, weil wir haben ja, unser Gehirn hat ja so einen Vorsteher, der bestimmt, was jetzt durch darf und was nicht. Also wir reden jetzt ja zum Beispiel gerade und ich mache mir jetzt keine Gedanken über, wie fühlen sich die Schuhe an, die ich trage, weil das ausgeblendet wird. Also wir können uns gerade sehr fokussieren auf das Gespräch zum Beispiel. Unser Gehirn blendet das meiste andere Unwichtige aus. Also wir können Sinne abschalten und uns auf ein bestimmtes Ereignis konzentrieren. Außer den Geruchssinn. Den können wir nicht blockieren. Der kommt immer durch. Und deshalb ist das nochmal cleverer, das so zu machen. Jetzt haben wir sogar das noch gelernt.
Du kannst es nicht ignorieren.
Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man, wenn man einen Tag im Disneyland verbringt, da auch immer recht glücklich rausläuft.
Ja, das kann gut sein.
Und
ja.
Arm.
Das auch, ja.
Und arm. Weil günstig ist das ganze Zeug ja nicht. Also was zahlt man inzwischen? 30, 40 Euro? Nein, das unterschätze ich, oder?
30, 40 Euro war mal vor ganz vielen Jahren. Es sei denn, es gibt irgendwelche Rabattaktionen, dann hat man vielleicht noch mal ein bisschen Glück. Also in Deutschland gibt es noch Parks. Da kann man für 30, 40 Euro in die Parks kommen. Im Europapark zahlt man mittlerweile 78 Euro.
Wow, okay. Ich war schon lange nicht mehr da, ja.
Habe ich hier auch stehen, für so eine Standard-Erwachsenen-Eintrittskarte bist du im Europapark so ab 75 Euro. Das ist auch so mit der teuersten, nee, ja doch, in Deutschland. Und ja, wenn du halt nach Amerika gehst, Disney World und so, da bist du halt so ab 150 Dollar für eine Tageskarte. Was für einen der Parks natürlich.
Was ist dein Park-Tipp? Wenn ich jetzt in Deutschland zum Beispiel in den Park gehen möchte, welchen würdest du empfehlen?
Also die zwei, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre das Phantasialand bei Brühl und den Europapark bei Rust. Den Europapark deswegen, weil er ist einfach sehr groß, hat sehr viele Achterbahnen, auch die höchste Achterbahn in Deutschland mit Silverstar und auch die schnellste. Phantasialand würde ich empfehlen, weil es einfach unglaublich immersiv ist. Also immersiv bedeutet, dass man in die Themenwelten absolut eintaucht und abtaucht und man vergisst alles drumherum. Und da haben die sich drauf spezialisiert. Beim Phantasialand vielleicht noch so als Fact dazu, die haben ein Problem mit der Erweiterung. Also Europapark, die konnten sich flächenmäßig über all die Jahre sehr erweitern und das Phantasialand hat eine begrenzte Fläche und die dürfen nicht weiter wachsen. Da gibt es seit Jahren, eigentlich seit 30 Jahren, möchten sie sich auf ein Naturschutzgebiet erweitern. Das wird aber von der Politik, wurde es die ganze Zeit blockiert. Es gibt immer mal wieder Anläufe, aber es kam nie dazu, beziehungsweise immer noch nicht. Und deswegen hat der Park eine Sonderstellung. Die müssen also, wenn sie was Neues bauen wollen, immer was Altes abreißen.
Okay.
Und das haben die wenigsten anderen Parks, also die können sich einfach erweitern und der Park wächst dann eben mit den alten und mit den neuen Attraktionen. Im Phantasialand ist fast alles neu. Es gibt noch ein paar wenige Attraktionen, die wirklich sehr alt sind, aber die meisten Attraktionen sind komplett, also 10, 20 Jahre alt. Und das macht den Park besonders, weil die verbessern sich auch immer von neuer Attraktion zu neuer Attraktion. Und was die Themenwelten angeht, ist das eigentlich vom Standard her das Höchste, was ich zumindest in Deutschland wahrnehme.
Ah, verstehe. Gut, dann hat es aber eigentlich auch indirekten Vorteil, dass sie sowas machen müssen, weil sie dadurch vielleicht aktueller bleiben. Ist wahrscheinlich auch nicht, ja.
Das heißt, wenn ich vor 30 Jahren im Phantasialand war und gehe jetzt wieder hin, finde ich da nichts mehr, was ich früher schon mal gefahren bin.
Die Geister-Rikscha findet man noch und den, früher hieß es mal Space Center, jetzt heißt es Crazy Bats. Das gab es auch schon vor 30 Jahren und alte Themenbereiche wie Chinatown, aber ansonsten ist fast alles neu.
Ich glaube, da muss ich doch mal hin, weil es klingt echt interessant. Aber wenn wir jetzt gerade schon über Alter sprechen, vielleicht ist jetzt eine ganz gute Überleitung zum Thema Geschichte der Parks. Wie alt ist der älteste Park, den es gibt? Also der erste Freizeitpark. Wir haben, glaube ich, alle den gleichen gefunden. Und das ist der Backer Park, heißt der, glaube ich?
Ja.
In Dänemark bei Kopenhagen.
Genau.
1583.
Das ist ein heftiges Ding.
Ja, aber damals gab es noch keine Achterbahn, sondern nur eine Quelle, glaube ich.
Genau, es gab so eine Quelle, irgendwo so ein Wasserding und dem haben sie halt irgendwie heilende Kräfte zugesprochen und dann haben sich irgendwelche Schausteller da drumherum angesiedelt. Ich vermute mal um die Zeit irgendwie sowas wie, weiß nicht, was gab es denn damals so, Kuriositäten, die dickste Mann der Welt, Frau mit Bart, so diese klassischen Schaustellergeschichten. Und das hat sich dann halt irgendwie so hochgeschaukelt. Und ich glaube, aktuell sind es 33 Fahrgeschäfte und Attraktionen, die es da gibt.
Die älteste Achterbahn noch von 1900 irgendwas 30, 37 oder so, glaube ich.
In dem Park.
In dem Park, in dem Park, ja. Älteste noch existierende Achterbahn war Amerika, 1902.
Genau, Leap the Dips hieß die übrigens, die Achterbahn in Amerika.
Ja.
Und die hat genau das Problem, die hat nämlich keine Sicherheitsbügel, also fahren auf eigene Gefahr quasi.
Und die allererste Achterbahn, welche war die?
Allererste Achterbahn, wenn wir jetzt mal diese Eisrutschen, die die Russen damals gebaut haben, weglassen, dann ist die ja in Frankreich entstanden, 1812 geplant und 1817 fertiggestellt. Das war die erste Achterbahn, die auf Schienen richtig gefahren ist.
Aber noch aus Holz vermutlich, ne?
Oder also nicht, Mammutknochen, nicht nur keine aus, Ahnung. Also nicht nur aus Holz. Es gab ja dann später noch die Holzachterbahn, die ja dann noch ein bisschen anders funktioniert haben, aber die war schon auch mit viel Metall drumherum. Hm. Fand ich eigentlich auch ganz, ganz spannend, das mal zu lesen, dass die Franzosen da relativ weit vorne dran waren.
Also beim Recherchieren hätte ich auch nie gedacht, dass die erste Achterbahn schon um 1800 irgendwas entstanden ist.
Ja, ich auch nicht. Also fand ich coole Informationen. Und was ich auch sehr witzig fand, dass es bis, glaube ich, in die 80er Jahre, zumindest im Bucker Park, noch Bremser gab in den Achterbahnen. Also da ist einer mitgefahren, der das Ding aktiv gebremst hat, damit es nicht auf der Kurve fällt, bevor man das Ganze dann doch irgendwann mal automatisiert hat.
Ja gut, ich meine, musste erstmal Computer erfinden und Steuerelektronik und was weiß ich was alles.
Klar.
Macht ja schon Sinn, dass dann einer,
das war einer
ist bestimmt auch ein toller Job gewesen, 800 Mal am Tag die gleiche Achterbahn, yeah,
Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin sogar mal eine, glaube ich, in den USA mitgefahren, das war ursprünglich auch mal so eine Bremse-Achterbahn und als ich das damals das erste Mal gehört hat, das war kurios für mich, dass da hinten einer drin sitzt, der dann bremsen muss, damit man nicht aus den Kurven rausfliegt.
Das hast du mitgemacht?
Also das war mal ursprünglich eine Achterbahn, bei der war das so, aber dann ist die auch irgendwann mal umgebaut worden.
Okay.
Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich das nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt oder gab.
War mir jetzt bis zu der Recherche auch neu, macht da aber natürlich schon irgendwie Sinn. Was ist halt so deine Lieblingsachterbahn, die du je gefahren bist?
Das ist immer so eine Sache, wenn man die so Achterbahn-Fans fragt, weil es gibt so viele gute Achterbahnen und so viele unterschiedliche Arten von Achterbahnen, dass es doch recht schwer ist, da so ein Liebling rauszufinden. Also in Deutschland würde ich wahrscheinlich Taron sagen, das steht im Phantasialand. Die hat einfach eine sehr gute Thematisierung. Dann wird sie zweimal gelauncht, also zweimal wird man abgeschossen, einmal zu Beginn und dann nochmal in der Hälfte der Strecke. Und dann fährt sie eigentlich durch eine komplette Felsenlandschaft durch. Einfach sehr schön thematisiert, der ganze Bereich, der heißt Klugheim. Also vielleicht nochmal was dazu, eine Achterbahn ist nicht nur immer dann gut, wenn sie möglichst hoch, möglichst schnell ist, zumindest für mich, sondern wenn sie auch immer in eine schöne Landschaft eingebettet ist und das ist das Aufwendige und darin unterscheiden sich dann auch die Achterbahnen. In den USA zum Beispiel gibt es eine Achterbahn im Harry Potter Stil, sehr, sehr aufwendig, hat 300 Millionen gekostet.
Wow.
Ja.
Fährt die dann so durch Gringotts durch zum Beispiel oder was ist das? Ich hab irgendwie schon mal davon gehört.
Ja, also, da gibt es zwei, da gibt es so eine Dunkelachterbahn. Jetzt werde ich wahrscheinlich von meinen Achterbahnjungs dafür gleich schon wieder verkloppt, aber da gibt es eine Version, das ist so, glaube ich, ein 4D-Coaster im Dunkeln und dann gibt es eine, da fährt man auf so eine Art Motorrad, ja, an verschiedenen Orten von Harry Potter vorbei. Ich bin jetzt nicht so bei Harry Potter tief drin, aber das war schon sehr, sehr aufwendig. Also 300 Millionen ist schon eine Hausnummer. Die teuerste Achterbahn übrigens der Welt, was glaubt ihr, was die gekostet hat?
Okay, ich habe jetzt eine Hausnummer mit 300 Millionen. Und wenn das nicht die teuerste war, dann gehe ich jetzt einfach mal auf 400 Millionen. Bernd?
Was sagst du, Bernd?
Ich hatte es hier irgendwo stehen, aber ich will es nicht cheaten, aber ah, doch, ich halte mich raus.
Okay, also.
Da ist noch ein bisschen Luft.
Weil du es aufgeschrieben hast.
Weil ich es zufällig aufgeschrieben habe in meinen Fun Facts, ja.
Die teuerste ist Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, für 500 Millionen, ja. 500 steht Millionen. In Disney.
Wahnsinn. Disneyland. Eine halbe Milliarde Euro.
Wahnsinn. Nur mal so zur Größeneinordnung. Mhm. Silver Star hat so circa 13 Millionen Euro gekostet.
Wow. Da, okay.
Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt die falschen Infos habe, aber ich kann noch eine Schippe drauflegen. Ich weiß jetzt nicht, welche, aber ich habe gelesen, halt der teuerste Park ist das. Okay, vergiss es.
Der teuerste Park.
Ja.
Der wird mehr wie 500 Millionen kosten, Bernd.
Richtig. Das ist nämlich Disney World Shanghai natürlich. Gibt es natürlich auch. Über 5,5 Milliarden US-Dollar.
Da kannst du gerade mal 10 von diesen Achterbahnen reinstellen. Mhm. Also das ist ja schnell
aber
weg, das
die,
Geld.
Die teuerste in Deutschland, der Profi wird mich vielleicht korrigieren, ist die Fly, FLY, im Phantasialand. Die war bei über 100 Millionen Euro.
Die Achterbahn an für sich allein nicht, aber mit der ganzen Thematisierung und mit dem Hotel schon. Vielleicht, wenn wir da schon an der Stelle sind. Fly ist eine ganz besondere Achterbahn. Das ist ein Prototyp von Vekoma. Das ist eine Achterbahn, wo man stehend oder sitzend einsteigt und dann fährt man durch einen Dark Ride Part durch und während des Dark Ride Parts wechselt die Schiene auf die Seite und man wechselt dann in die fliegende Position.
Das ist so nach unten gucke praktisch.
Genau, man guckt dann so schräg, also man hängt dann schräg drin und schaut nach vorne, Schrägstrich nach unten und dann wird man dort abgeschossen. Und dann fliegt man durch ein Hotel durch, auch weltweit einmalig. Durch das Hotel geht's durch, dann durch komplett Rockburg durch. Das ist so eine Themenwelt im Stil von Steampunk. Und dann gibt's noch einen zweiten Lounge, also ähnlich wie bei Taron. Und ja, dann fliegt man da durch und irgendwann mal nach 1200 oder 1300 Meter ist man dann durch. Und es ist ein einmaliges Erlebnis, auch vom Soundtrack her, von der ganzen Thematisierung, von der Idee, Wahnsinn. Also das muss man mal erlebt haben, das ist für deutsche Verhältnisse das Nonplusultra.
Das wäre noch was, Steampunk, Bernd. Mhm. Das können wir machen.
Ich gucke mir das dann von unten in Ruhe an, gar kein Thema.
Ich hatte übrigens mein erstes Achterbahnerlebnis, war im Europapark. Da gibt es ja den Eurosat, der im Dunkeln. Und ich hatte damals richtig Schiss, ich glaube, war so 18 Jahre muss ich gewesen sein. Und ich war vorher noch nie Achterbahn gefahren und hatte wirklich Schiss und wollte nicht einsteigen. Aber wir waren in einer Gruppe da. Und dann haben sie mich halt irgendwie überredet, dass wir da drin sitzen. Und hinter mir saß ein befreundetes Pärchen, was auch dabei war. Und die Achterbahn fuhr los. Und dann hat hinter mir die Frau von dem Pärchen angefangen zu kreischen. Und ich habe mich rumgedreht, weil ich nachschauen wollte, wie es der geht. Und habe aber festgestellt, es ist er.
Ja.
Und ich fand das so unglaublich lustig, dass ich so lachen musste, die ganze Fahrt, weil er hat hinter mir gekreischt, wie so ein kleines Mädchen, die ganze Zeit, die ganzen Minuten Fahrt durchgehend und ich fand es so lustig und dann habe ich halt eine sehr, sehr lustige erste Achterbahnerfahrung gehabt und damit war halt die Panik völlig weg.
Ich hätte gern, falls es das gegeben hätte, das Abschlussfoto gesehen.
Ich glaube, ich war sehr glücklich, er nicht, weil es war seine letzte und meine erste Achterbahnfahrt.
aber das klingt so, das Ganze, wenn du von den Achterbahnen sprichst, bist du jemand, der seinen Urlaub nach Freizeitparks plant? Geht es soweit?
Ab und zu. Also ich gehe mit ein paar Jungs ab und zu mal auf so eine Tour. Die machen das übrigens jedes Jahr, seit 15 Jahren. Also die planen dann richtig, die waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Japan gewesen beispielsweise. Mhm. Und dann wird wirklich fast jeden Tag irgendein Freizeitpark angelaufen. Also ein bisschen Sightseeing ist auch dabei, macht man mal Hop-on-Hop-off-Bus, sowas. Ja. Aber das ist dann nicht so, dass man ab und zu mal einen Freizeitpark mit einfließen lässt, sondern wirklich fast jeden Tag einen Freizeitpark macht. Und die letzte Erfahrung, die ich hatte, oder die letzte größere, war in den USA mit denen. Das war 2022. Wir haben 3,5 Wochen nur Freizeitparks gemacht.
Wow. Okay. Wow, okay. Da muss man Fan sein.
In welche Ecke muss ich da, um das machen zu können?
Also wir sind in San Francisco gestartet. Dann waren wir, glaube ich, erst im Six Flags Magic Mountain. Also das ist so
das
Achterbahn-Mekka schlechthin. Ja. Da stehen wirklich ziemlich viele abgefahrene Achterbahnen. Welche, wo ich dann auch denke, also bei Disneyland zum Beispiel, das sind ja immer so auf Familien ausgerichtet, nicht ganz so heftige. Und dort ist genau das Gegenteil. Also wenn man die extremste, härteste, schnellste Achterbahn fahren will, dann geht man dorthin. Also da ein Beispiel, da war so ein Flying Coaster und ein Element bei so einem Flying Coaster nennt man Pretzel Loop. Warum nennt man das so? Weil es aussieht wie eine Pretzel. Und das hat so extreme Kräfte, dass wenn man das einmal gemacht hat, dass es eigentlich dann auch mal reicht. Zweites Beispiel, ein Coaster hieß X2. Das ist ein Wing Coaster. Warum Wing Coaster? Man fährt auf der Schiene und die Sitzplätze sind neben der Schiene. 2 rechts, 2 links. Und diese Sitzplätze, die konnten sich auch noch überschlagen. Normalerweise beim Wing Coaster bleibt die Position fest, da überschlägt man sich noch. Und dann fährt er nach oben und dann dreht man sich praktisch da in allen Richtungen. Und das war fast das Extremste, was ich bisher gemacht habe. Also das ist auch sowas, macht man einmal und danach hat man das Gefühl, man kommt mit der Gehirnerschütterung raus. Mhm. Und da muss man sich erstmal wieder eine halbe Stunde sammeln.
Gut, ich möchte hier dann aussteigen und gehe dann zu Fuß weiter.
Du fährst hier bis zum Ende mit.
Ja, leider.
Das ist jetzt, ich finde das jetzt auch eine super Überleitung zu dem Actionpark, den ich mitgebracht habe.
Ja, jetzt will ich aber auch mal wissen, was mit dem auf sich hat.
Das ist ein Park, der wurde in den 1970ern in den USA, wo sonst, gegründet und von einem sehr, ich sage jetzt mal, fragwürdigen Geschäftsmann, der seine eigene Versicherung gegründet hat, damit er sich selbst versichern kann, weil ihn sonst keiner genommen hat bei diesem Park, weil das war jetzt so sicherheitstechnisch in den 70er Jahren hat man noch nicht so ganz hingeguckt und in Amerika sowieso nicht. Also eine Frage war von der Abnahmestelle für diese Attraktionen, ob die Attraktion derzeit in Flammen steht oder nicht. Und wenn du Nein angekreuzt hast, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Zusage dafür gekriegt hast, schon mal gegeben. Ja. So, also was gab es denn so für tolle Attraktionen in diesem Park? Es gab zum Beispiel so kleine Panzer, wo du reinsitzen konntest und dann konntest du dich mit Tennisbällen beschießen. Die hatten Rohre vorne dran und die Leute, die da drin waren, die mussten sich halt gegenseitig abschießen.
Das klingt schon mal spaßig.
Und so ein Ball ist halt mit 160 km/h aus dem Rohr gefeuert worden.
Das klingt weniger spaßig.
Oh, tragen da alle einen Helm dann?
Nein. Weder Helm noch Scheiben. Die musstest du fangen. Und was auch ganz witzig war, es gab ja dann so Balljungen, die ab und zu mal da drauf mussten und die Bälle wegräumen. Das waren so 16-jährige Schüler, die da so einen Aushilfsjob hatten. Und die wurden auch sehr gerne als Ziel genommen von diesen Bällen. Also das war eine Attraktion, da ist aber niemand gestorben, sondern die Attraktion, die am meisten Leben gekostet hat, und zwar 3 Todesfälle, das war ein Schwimmbecken. Das war im Prinzip ein großes Schwimmbecken und man kennt das doch, dass man sich bei Seen oder so mit so Seilen ins Wasser schwingen kann.
Ja,
ja, das gab es da auch. Da war so ein Aufbau mit Seilen und da konnte man sich da so schön hoch in das Wasser reinschwingen. Warum war das gefährlich? Naja, es war vor allem im Sommer gefährlich, wenn es so 30, 35 Grad hatte und das Wasser hat durchgehend 10 Grad. Das heißt, die Leute sind am Kälteschock gestorben. 3-mal.
Okay.
Wieso hat das Wasser nur 10 Grad gehabt?
Weil es war ein sehr klares Wasser, das aus einer frischen Quelle, die dort floss, gespeist worden ist.
Direkt deshalb aus dem Gebirge.
War das, ja, genau, es war so eine Gebirgsquelle. Deshalb war das immer schön kühl. Und wenn du da halt von 35 Grad in ein 10 Grad kaltes Wasser gesprungen bist, hat dein Kreislauf sich schon mal verabschieden können.
Das ist ja ein Ding, das war wahrscheinlich noch bevor überall drauf stand, Achtung, Kaffee könnte heiß sein.
Ja, genau, so, ja, richtig, ja.
Wahrscheinlich.
Eine andere ganz tolle Attraktion waren Speedboote. Also so kleine ne? Diese Speedboote, aber für eine Person eben, die eigentlich fürs offene Meer gedacht waren und auch für Profis. Aber die haben die halt gekauft und haben die in so einen kleinen Fluss gesetzt. Und dieser Fluss, der enthielt nicht nur viele tote Fische, weil das ganze Motoröl da reingeflossen ist, sondern auch ansonsten sehr viel Dreck, Algen und sonstiges, geschweige denn natürlich irre Speedbootfahrer, die viel zu schnell in viel zu kleine Kurven reinrauschen. Aber ich glaube, da gab es nur Verletzte und keine Toten. Des Weiteren gab es übrigens eine große Rutsche. Ne? Also wie so eine Wasserrutsche, was man kennt, aber mit Looping. Und ohne Wasser.
Okay.
Aber es war dann so, weil es war ja da auch so ein Spaßbad, man ist dann vorher mit Wasser übergossen worden, damit es ein bisschen flutscht. Und dann bist du da rein und da runtergerutscht und die meisten sind mit Blessuren rausgekommen. Also Schürfwunden und sowas war schon gegeben. Der ein oder andere hat sich auch mal einen Zahn rausgehauen, weil wenn das nicht durch den Looping geschafft hat, ist halt falsch rum wieder rausgekommen und ist da drin aufgeschlagen, hat einen Zahn verloren und dann konnte es passieren, dass wenn du danach rutschst, die an dem Zahn die Haut aufreißt.
Das klingt ja wie so ein Survival-Freizeitpark.
Ja, viele Millionen Besucher hatte der Park im Jahr.
Also, einmalige Besucher.
Nein, nein, die kamen immer wieder, weil es gibt halt auch so einen gewissen Thrill, wenn du da also Sachen machen darfst, die du sonst nicht machen darfst. Zum Beispiel Go-Karts mit 60 km/h über die Piste schubsen.
Weil ich den Tag heute überleben oder nicht?
Ja, genau, das kommt halt dazu. Und auch ein weitere tolle Attraktion war das Wellenbad. Das hat auch viele Todesopfer gefördert, weil die Strömung da drin sehr, sehr hoch war. Das heißt, da sind wahnsinnig viele Leute drin ertrunken, weil sie nicht durch die Strömung gekommen sind und weil die Hälfte der Leute da drin besoffen war.
Gut, wie lange hatte der Park geöffnet? Also wie lange war der offen?
Bis 1996, also 20 Jahre hat das schon durchgehalten.
Schlecht.
Ja,
vielleicht. Erstaunlich, dass es immerhin 20 Jahre waren.
Ja, der Besitzer hat es auch schön ausgesessen, also hat die Prozesse, hat jeden Prozess geführt und hat viele Prozesse geführt und hat dann die Zahlungen, die rausgekommen sind bei den Prozessen, die er verloren hat, rausgezögert und hat so sehr, sehr viel Geld verschleppt. Also er ist ein paar Mal gepfändet worden. Also er hat nur Geld rausgerückt, wenn da wirklich einer gekommen ist und ihn weggepfändet hat. Und dadurch, dass er seine eigene Versicherung hatte, ist natürlich auch ein Geldfluss da gewesen. Also es war nicht alles immer so ganz legal. Es gab auch eine Rodelbahn. Da konntest du auf so einem kleinen Plastikrodel sitzen und dann mit 80 km/h einen Berg runterballern. Da ist auch einer mal entgleist und gegen einen Stein geschlagen, der hat es auch nicht überlebt.
Oh, das sind aber ganz schön viele Todesopfer für einen Freizeitpark.
Wenn du es bis zum Ende schaffst, naja, dann landest du in dem Gebirgssee mit 10 Grad.
Ist so. Ich habe es jetzt auch mal gerafft, dass diese 6 Todesopfer, die es insgesamt gab und viele, vielen Verletzten, also das Krankenhaus im Ort war immer sehr stark frequentiert. Das hat sich ja über 25 Jahre gezogen. Da ist ja nicht jeden Tag da einer draufgegangen, aber
hat das Verletzungen gab es jeden Tag. Hat das Krankenhaus auch ihm gehört?
Nein, das hat ihm nicht gehört.
Das wäre noch eine clevere Geschäftsstrategie
das
gewesen.
Das ist richtig. Und ich glaube, er war sehr gut vernetzt. Also ich habe ein Video gesehen von Simplicissimus auf YouTube, der einen ganz tollen Bericht darüber gemacht hat. Und da könnt ihr das alles noch mal genauer euch anschauen. Ich fand's ziemlich gut aufbereitet. Und hat mir im Nachhinein, Spaß will ich nicht sagen, aber ich fand es interessant.
Man muss ja irgendwo mal anfangen. Und um die Sicherheit kann man sich ja vor allem in Amerika auch hinterher erstmal kümmern.
Das ist richtig. Okay, eine Attraktion muss ich aber noch erwähnen. Hat aber kein Todesopfer gefordert.
Das ist ja ein Banger nach dem anderen. Warum hat der zugemacht?
Ich verstehe es auch nicht, wenn er so gerne mal
hin. Da würde ich jetzt sofort hinfahren wollen, tatsächlich.
Also, stellt euch vor, eine 2 Meter durchmessende Metallkugel mit Fenstern drin.
Das geht schon super los.
Und außen dran schraubt ihr an diese Metallkugel, also innen drin ist ein Sitz. Ja, da kann eine Person reinsitzen. Mhm. So. Und außen dran schraubt ihr von so hier Bürostühlen Räder dran, ringsrum. Dann nehmt ihr das ganze Ding und stellt es auf Schienen, die ihr den Berg runtergebaut habt, aus PVC-Rohren.
Okay.
Und dann rutscht ihr, also die Idee war, man sitzt in diesem Metallball, der um einen rumrollt, man selber bleibt aufrecht und fährt dann diese Schienen darunter in diesem Metallball.
Das klingt ganz schön gefährlich.
War es auch, weil es nicht funktioniert hat. Vor allem, es hat deshalb nicht, also es hat nicht funktioniert, ist falsch. Also die ersten Meter war alles gut. Und dann kam eine Kurve. Und das Problem war, dass sich halt dieses PVC in der Hitze verformt. Und dann war halt nichts mehr mit Kurve, sondern dieser Ball ist halt geradeaus gefahren. Das wurde übrigens getestet mit einem Angestellten, dem hat er $100 gezahlt, dass er mal da reinsitzen soll und es mal testen. Und dieser Ball ist eben geradeaus an dieser Spur vorbeigefahren, durch ein Waldstück gerollt, den Berg runter, über einen Highway in einen Fluss. Gott sei Dank hat der Mann nur leicht verletzt überlebt. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Also auf jeden Fall, es wurde nicht in Betrieb genommen,
diese Okay, Attraktion. Ich wollte gerade fragen. Es klang jetzt so, als hätten sie das Ding trotzdem in Betrieb genommen.
Also der Prüfer, es gibt ja nicht, also der Pendant unseres TÜVs, der stand daneben und hat gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Und er hat aber dann die Attraktion nicht freigegeben. Entworfen wurde diese Attraktion übrigens vom Hausmeister des Parks, der auch mal was mit Bahnen machen wollte.
Cool. Und deswegen sind grundlegende Kenntnisse über Physik nicht schlecht, meine Kinder.
Das stimmt.
Masse mal Beschleunigung.
Zum Thema TÜV vielleicht noch was. Das ist ja eigentlich eine beruhigende Sache, dass man zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es weltweit ist, dass da jede Achterbahn vom TÜV abgenommen werden muss und ansonsten darf die nicht in Betrieb genommen werden. Ja. Das ist schon mal sehr beruhigend.
Ein Hoch auf unseren TÜV, genau. Das ist auch in dieser ganzen Unfallgeschichte, wenn wir da jetzt schon sind, was ich gelesen habe. Es sind erstaunlich wenig wirklich blutrünstige Unfälle passiert. Also es geht kaum was über, gut, es fällt mal jemand aus der Achterbahn. Das klingt jetzt dramatisch, aber es gab nicht so viele Tote, sage ich jetzt mal, oder irgendwelche blutrünstigen, dass irgendwelche Leute zerfetzt worden sind. Und auch die Recherche-KI hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich unbedingt erwähnen soll, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man in einer Attraktion in einem Freizeitpark stirbt.
Höchstens mal kriegt einen Herzinfarkt.
Und das liegt auch zum Teil daran, und da ist Bürokratie Deutschland jetzt gar nicht verkehrt, weil die Anlagen halt auch regelmäßig gewartet und geprüft werden. Das muss man jetzt einfach mal dazu sagen, so öde wie das klingt. Aber wenn das was für euch ist, Achterbahn-TÜV ist vielleicht auch ein Job, der...
Ich fühle mich da eigentlich relativ sicher auf deutschen Achterbahnen, generell auf Achterbahnen, sonst würde ich da ja auch nicht einsteigen, wenn ich wüsste, dass das irgendwie so ein größeres Risiko wäre.
Und ich denke auch, wenn es in Amerika den TÜV an sich nicht gibt, ich denke so die Großen wie jetzt Universal oder Walt Disney, die können sich das ja auch nicht leisten, dass da jede Woche 3 Kinder von der Achterbahn runterfallen.
Das ist richtig. Also dann wäre so schnell ein Image-Schaden, wenn da was passieren würde. Deswegen sind die da auch so dran, also bei der da hinten dran, nicht hinten dran, sondern die warten regelmäßig, damit eben nichts passiert. Kann trotzdem immer mal wieder was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach niedrig.
Du hast im Vorgespräch auch noch gesagt, es gibt der Betrieb eines Parks ist auch wichtig, also wenn die das nicht richtig am Laufen haben. Hast du da super schlechte Erfahrungen gemacht irgendwo schon?
Habe ich. Und zwar bei zum Beispiel der USA-Tour. In dem allerersten Park, in dem wir waren, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, der hieß America's Great Adventure. Manchmal kommt man da durcheinander, die heißen immer mit Great und Adventure und sowas. Also
America halt.
Jedenfalls, der war in Kalifornien. Und dieser Park, der hat ein paar Achterbahnen gehabt, die waren gar nicht so schlecht. Aber die Operations, so nennt man das, also der Betrieb, die waren grottenschlecht. Und warum waren die grottenschlecht? Die haben so ein Preissystem, dass man relativ günstig in den Park kommt. Zahlt man dann, ich weiß nicht, waren es $30 oder $40. Und dann gibt es sogenannte Fast Passes. Zahlt man dann einen ordentlichen Mehrbetrag. Ich glaube, in dem Fall waren es über $100. Und dann muss man bei den Attraktionen nicht mehr warten. Also dann gibt es einen separaten Eingang für diejenigen, die den Fastpass haben. Und dann kann man da durch. So, man will das aber nicht zahlen, weil ich zahle ja nicht irgendwie da nochmal $100 drauf, wenn der Parkeintritt $40 kostet. Aber in diesem Fall war es so, die haben zum Beispiel dann 2-3 Züge pro Achterbahn, lassen dann aber bloß einen fahren. Und dann werden künstliche Warteschlangen erzeugt, die zum Teil 2-3 Stunden gingen. Und so war es dann auch. Also in den ersten 5 Stunden haben wir 2 Achterbahnen geschafft. Da ist man dann nicht mehr ganz so gut gelaunt.
Ja, das glaube ich.
Und der Leidensdruck war jetzt beim ersten Park nicht groß genug, so einen Fastpass zu nehmen. Also haben wir den ganzen Tag durchgezogen ohne diesen Fastpass. Und am Ende haben wir 5 Attraktionen geschafft.
Wow.
Das ist so das Gegenteil von dem, was gute Operations sind. Aber das ist eben bei manchen Parks auch das Geschäftsmodell. Also es gibt auch Modelle, wo man dann pro Attraktion extra zahlt, um nicht warten zu müssen. Oder es gibt dann eben so einen Fastpass, der für den gesamten Park gilt, für alle Attraktionen. Die sind dann deutlich teurer. Und ein fairer Park, der lässt genauso viele Züge fahren, wie er hat, wenn es voll ist. Und verknappt nicht künstlich dann den Betrieb, damit man dann fast schon gezwungen ist, wenn man alles machen will, dann diese teuren Extrakosten dann auf sich zu nehmen.
Es war mir auch nicht so klar, bis du mir das erklärt hast, wie das funktioniert. Ne? Könnt ihr mal drauf achten.
Ist aber vielleicht auch so eine psychologische Sache, um die Leute einfach verstärkt auf die Pakete zu treiben, was viele Parks, weil es gibt ja nicht mal nur den Vergnügungspark, sondern der Vergnügungspark, also die meisten haben ja mittlerweile auch Hotels am Start. Das könnte vielleicht auch so in die Richtung spielen, dass ich halt denke, ja, wenn ich jetzt diesen Fastpass nicht bezahlen möchte, dann schaffe ich halt nur 4 Attraktionen am Tag. Die Kinder werden quengelig, weil sie 80% der Zeit nur anstehen. Und dann denken vielleicht viele nach, wenn wir das nächste Mal hingehen, dann buchen wir einfach so ein 4-Tages-Paket, weil an einem Tag kommt man nicht mehr durch. Da steckt bestimmt auch irgend so ein psychologisches Marketing dahinter oder so.
Das ist wahrscheinlich gar nicht so unrichtig. Also diese Upgrade-Logik spielt da immer eine Rolle. Ja. Entweder man macht es an einem Tag und ist bereit, den Mehrpreis zu zahlen, oder man nimmt sich ein Hotel. Viele Parks haben ja mittlerweile auch Hotels. Hat angefangen, glaube ich, in Deutschland mit dem Europa-Park. El Andalus, wenn ich richtig mich erinnere, war das erste Hotel. Mittlerweile haben die größeren Parks alle ein Hotel oder Europa-Park hat, glaube ich, 6 mittlerweile. Das Phantasialand hat 3 und andere Parks bauen da auch aus. Also es geht immer mehr in Richtung Mehrtagesaufenthalte, wo man dann noch extra Dinge machen kann. Europa-Park zum Beispiel Rolantica, die Wasserwelt. Ja. Oder es gibt da noch so ein Restaurant, nennt sich Adrenalin. Kann man dann in so eine Art Attraktion durch verschiedene Räume durchfahren. Ist auch richtig, richtig teuer. Aber das ist dann auch noch mal für die gedacht, die nicht nur Achterbahn fahren wollen, sondern auch noch was anderes erleben wollen.
Aber das fand ich jetzt interessant. Das ist praktisch eine Bahn. Ich nehme mal nicht an, dass es jetzt so eine High-Speed-Achterbahn mit Loopings ist, sondern es ist eine Art Bahn, die dich durch unterschiedliche Restaurants oder kulinarische Dinge fährt.
Kulinarische Welten, ja. Genau richtig.
Das wäre jetzt schon was für mich. Also wenn es da nicht zwischendurch mal so eine Schraube oder Looping macht und ich meine letzte kulinarische Welt wieder von mir gebe, bin ich da dabei, ja.
Also die Sitze sind ganz weich, das fährt ganz weich durch, da muss man keine Sorge haben. Die Geschwindigkeit liegt wahrscheinlich bei maximal 2 km/h, wenn es überhaupt
2 km/h
sind. Ich habe es schon mal gemacht vor 3 Jahren.
Aber der Trend geht halt dahin, dass man halt die Familien, wahrscheinlich vorrangig die Familien, halt so lang wie möglich in den Parks hält. Wenn man schon Hotels hat und Attraktionen und wenn du schon, Insider-Tipp, wenn du schon in der Rolantica-Gegend bist, Rolantica hat eine eigene Bienenfarm mit 40.000 Bienen, da kannst du eigenen Rolantica-Honig kaufen.
Das wusste ich jetzt
passt jetzt voll nicht rein, aber
das wusste ich auch nicht.
Ich habe es hier auf meiner Fun-Fact-Liste
ja, stehen. Sehr gut.
Man lernt nie aus.
Ich habe mich schon gefragt, warum du beim Baggerpark den Clown unterschlagen hast.
Den habe ich nicht unterschlagen, weil der kommt genau jetzt.
Ah, verstehe.
Weil du ihn gerade ansprichst. Nein, es ist auch ein Fun-Fact aus dem Ältesten. War der Älteste, ne?
Der Älteste.
Ja. Da gibt es einen Clown, der heißt Pierrot. Und der tritt da seit über 200 Jahren mittlerweile täglich auf.
Wenn ihr sehr alt werden wollt, dann werdet Clown im Baggerpark.
Ich weiß nicht, ob es derselbe Clown ist.
Vermutlich schon.
Ich denke, vielleicht ist es so ein Generationending.
Nee, da ist auch die Heilquelle.
Ach so, stimmt. Das heißt, ja gut, klar. Ja,
macht schon Sinn, dass es dasselbe ist. Also ich sehe keinen Grund, warum das nicht.
Ja, stimmt, richtig. Ja. Ist halt auch auf lange Sicht ein stabiler Arbeitsplatz.
Ja, absolut.
Super.
Oder vielleicht ist es wirklich so eine Erbsache. Ne?
Das kann auch sein.
Ja, das liegt in der Familie.
Du siehst ja eh nicht, wer drunter steckt. Also wenn die Schminke mal drauf ist, ist es ja völlig egal. Ob das jetzt der Opa oder der Sohn oder der Vater ist. wahrscheinlich eine geadelte Familie in Dänemark, die das seit 1000 Jahren macht.
Du hast noch ganz viele Fun Facts da stehen. Du kannst ruhig mal ein paar raushauen.
Willst du noch ein paar hören?
Ich muss ja.
Gut, dann springen wir noch mal kurz in den Europapark, was das Essen angeht. Der Europapark verkauft in einem Jahr über 1 Million Brezeln.
Ja, glaube ich sofort.
Und wenn wir jetzt den Preis wüssten, ich glaube, so eine Brezel im Europapark kostet bestimmt nicht 90 Cent wie hier beim Bäcker, sondern
wahrscheinlich
auch schon mal 4 Euro weg oder
wahrscheinlich
so.
Wahrscheinlich schon mehr. Also,
beim Essen, so viel kann ich schon mal sagen, ist der Europapark jetzt nicht der günstigste Park.
Mhm. Dachte ich mir.
Ich habe da aber schon sehr gut gegessen im Europapark. Ich habe einen sehr guten Fischsportteller gegessen.
Weißt du noch, welches Restaurant?
Nee, es war irgendwo in dem deutschen Dorf da, in diesem Abschnitt irgendwo in so einer Waldhütte oder sowas. Fand ich super. Kann aber auch sein, dass ich einfach nur ausgehungert war.
Die müssen ja aber auch ein Niveau halten, weil, was ich auch nicht wusste, der Europapark wurde schon mehrmals als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichnet.
Aber da muss ich kurz mal zwischengrätschen.
Jetzt das kommen die harten Insider-Facts.
Das stimmt, allerdings von einer Jury. Und der beste Park Deutschlands, laut den Besuchern, ist das Phantasialand.
Okay.
So muss mir mal noch einer erklären, wie man der beste Park der Welt sein kann. Aber der beste Park Deutschlands ist dann das Phantasialand. Das liegt eben an der unterschiedlichen Zusammensetzung der Jury. Mhm. Also was heißt, das eine ist eben eine Jury, das andere ist der Besucher-Award.
Gut, das müssen die dann vor Gericht miteinander. Das ist nicht mein Ding.
Ich glaube nicht, dass das einklagen werden. Aber was ich natürlich, Jury ist richtig, die werden wahrscheinlich bewerten, ne, wie viel Abwechslung gibt es da, wie ist das thematisch aufbereitet, wie gut sind die Fahrgeschäfte in Schuss, ne, irgendwie sowas, so Hard Facts. Und die Besucherzahl ist wahrscheinlich nur einer davon. Also im Verhältnis wahrscheinlich auch zur Parkgröße, du musst das ja irgendwie umrechnen können und so weiter.
Das ist sowieso immer so eine schwierige Sache, also wenn man vom der beste Park oder so redet, jeder hat natürlich seine eigenen Präferenzen. Und deswegen ist das auch schwer zu sagen. Wenn einem jetzt das Europa-Thema gut gefällt, dann ist es der Park schlechthin. Wenn man jetzt mehr auf Fantasiewelten abfährt, dann gefällt einem eben vielleicht ein anderer Park besser. Disneyland zum Beispiel ist für mich und Universal, was dieses Eintauchen in andere Welten angeht, so das Nonplusultra. Da man geht einfach am Ende vom Tag da mit einem anderen Gefühl raus. Also irgendwo rechtfertigt das dann auch den Preis. Wenn das nicht ein zu voller Tag ist und man dann gar nichts machen kann. Aber letzten Endes will man ja mit einem guten Gefühl rausgehen. Darauf kommt es dann an und einen schönen Tag haben.
Und ich glaube, die Großen, also Disney, die haben halt den Vorteil, dass sie halt einfach einen Großteil der Lizenzen haben. Klar, die müssen dann halt auch abliefern. Aber wenn du halt allein mal die Star Wars Lizenz nimmst, das ist ja ein never-ending Füllhorn. Also wenn du überlegst, wie Star Wars jetzt seit den 70ern schon ausgeschlachtet wird und seit Disney gehört, das ist ja noch viel schlimmer. Da musst du halt ranklotzen. Und Star Wars ist ja nur ein Ding. Du hast ja vor allem auch den klassischen Mickey, Donald, Goofy, die klassischen Disney-Geschichten, die das ganze Prinzessinnen-Gedöns. Das ist ja auch schon, da musst du halt schon abliefern. Aber ist natürlich auch cool.
Das ist richtig, diese sogenannten IPs, also das ist schon, hat eine eigene Anziehungskraft. Ich mache da vielleicht noch ein Beispiel. Könnt ihr euch noch dran erinnern an Movie World Germany? Damals, ich glaube 1994 oder 96, wurde da groß Werbung in Deutschland gemacht, der Park Hollywood in Germany, so hieß das damals.
Die Werbung kenne ich noch, war nie dort.
Warner Brothers.
Warner Brothers.
Und die hatten am Anfang eben ganz tolle IPs gehabt. Batman, Gremlins hatten sie gehabt, dann Lethal Weapon, gab es eine eigene Achterbahn, ganz tolle, abgefahrene Achterbahn. Und die hatten diese Lizenz von Warner gehabt bis 2005. Mhm. Dann sind die verkauft worden und mussten alles umbenennen. So, dann hieß Lethal Weapon Pursuit, die Achterbahn, nicht mehr eben so, sondern bloß noch Cop Car Chase.
Okay.
Jo, das klingt nicht mehr ganz so gut. Also damit waren dann auch die Pre-Shows. Bei Pre-Shows, das sind dann so kurze, kleine Filmchen aus Lethal Weapon zum Beispiel, die waren dann auch weg. Das heißt, dieses ganze Eintauchen in diese Attraktion fand nicht mehr so statt wie vorher. Und das hat man direkt gemerkt. Also die Attraktion dann für sich ist immer noch die gleiche Achterbahnfahrt, aber
die Immersion ist halt weg.
Genau.
Und das ist auch super wichtig. Es gibt im Europapark gibt es ja so dieses, so ein Kinderland, wie heißt denn das mit die Minimoys?
Arthur
und die Minimoys.
Arthur und die Minimoys, genau, ja.
Und das wusste ich nicht, als ich das letzte Mal da war, also das ist schon welchen her, war das noch relativ neu. Und da bin ich dann reingelaufen und fand einfach das Ganze drumherum und was sie da gebaut haben, fand ich unglaublich schön. Ich wollte es nicht fahren, hat mich nicht interessiert, aber die ganze Welt, die sie da gebaut haben, ist einfach schön, auch nur zum Durchlaufen und zum Anschauen, wo man also einfach eintauchen kann. Also ich muss nicht in den Park gehen und jetzt den ganzen Tag Achterbahn fahren. Ich gucke mir auch gerne mal Shows an oder einfach mal das, was sie da gebaut haben und so weiter. Und damit bin ich eigentlich relativ happy auch.
Ja, in einem Park gibt es ja nicht nur Achterbahn. Da gibt es ja viel, viel mehr zu entdecken. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, welche unterschiedlichen Arten von Attraktionen es alles gibt.
Stimmt, wir waren hauptsächlich jetzt bei den Achterbahnen so als Hauptattraktion.
Immer mal wieder, ja.
Ja.
Also was ich zum Beispiel gerne mache, ist einfach mal so im Zug da durchfahren. Ich glaube, Europapark und auch der Heidepark oder was in Deutschland, die hatten das relativ früh, dass sie so eine Bahn hatten oder diese alten Oldtimer-Dinger, wo du da ganz gemütlich chillig durch die Pampa fahren kannst. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Oder diese Flussfahrten. Piraten von Batavia.
Piraten in Batavia, ja. Fjordrafting. Mhm. Die haben auch noch so eine Wasserachterbahn als eine Besonderheit, Poseidon.
Ja.
Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch eine Weltneuheit. Jetzt werde ich aber vielleicht... Das muss noch mal wahrscheinlich im Nachgang überprüft werden.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Ja, genau, ungegoogelt.
Ungegoogelt.
Alles ungegoogelt hier. Ja.
Und Google lügt ja nicht schließlich, ne?
Ja, also Wasserattraktionen an einem warmen Tag sind ja eigentlich immer ein Muss. Dark Rides gibt's, das finde ich eigentlich auch immer sehr schön, die zu fahren. Da wollte ich noch gerade vorhin was sagen, wo wir bei Star Wars waren. Einer der besten Dark Rides meines Lebens war in Disneyland Anaheim. Oder das war in den Studios. Und zwar war das Star Wars Rise of the Resistance. Das war auch einer der teuersten Attraktionen. Das ist ein Dark Ride, da setzt ihr euch, glaube ich, zu 8 rein. Und das sind dann so verschiedene kleine, so wie so eine Art Gondel. Und die fährt durch die verschiedenen Themenwelten dann durch. Also da fangt er dann an, fahrt irgendwie an so, na, wie heißen die mit den vier Beinen nochmal?
In Star Wars?
Ja.
Achso, die Walker.
Die Walker, genau. Ja. Er fährt dann so Walkern vorbei, dann geht es mit dem Fahrstuhl hoch, dann fährt er dann durch so ein Schiff durch. Am Ende kommt dann, wie ist der eine Bösewicht aus Star Wars 7? Oh, schon wieder alles vergessen.
Gibt es viele, Jabba the Hutt.
Kylo Ren.
Ja.
Dann gibt es noch so einen Effekt mit dem Lichtschwert, wo man dann in so einen Fahrstuhl reinfährt, auch Wahnsinn. Und ganz zum Schluss fährt man in so eine Art Fahrstuhl rein. Also das soll praktisch so eine Escape-Kapsel simulieren. Und das ist dann Freefall Tower.
Wow.
Also man wird tatsächlich dann ein paar Meter gedroppt.
Bis jetzt klang es ganz gut.
Bis jetzt, ja. Und das alles in Kombination, man taucht da so in die Welt ein. Und dann ist auch noch ein Raumschiff draußen. Das war Wahnsinn.
Das glaube ich. Und das ist ja eigentlich das Besondere, das Ganze drumherum. Also die Bahn selber ist ja relativ einfach gemacht, da ist ja nicht viel hinter, aber so diese Welt, die sie drumherum bauen, ist ja das Aufwendige und die eigentliche Attraktion. Und
das kostet
auch viel spannender. Ja.
Das kostet auch so viel, wobei bei dem Ride war der Ride an für sich auch sehr, sehr aufwendig, weil das sind so Fahrmodelle, die können dann einigermaßen zufällig fahren. Also es ist, glaube ich, nicht jede Fahrt genau so wie die letzte. Das macht das Ganze dann auch noch besonders. Und ja, jedenfalls, also Star Wars Rise of the Resistance, das fand ich bis dato, glaube ich, das Beste.
Und ich glaube, wenn du halt so eine riesen Lizenz hast, die du ausschlachten kannst wie Star Wars, dann guckst du da auch, glaube ich, nicht, ob das jetzt ein paar Millionen mehr kostet oder nicht. Also ich habe schon öfter so ein paar Videos gesehen, also auch gerade was dieses Immersive drumherum angeht, da gibt es in irgendeinem von diesen Parks in Disneyland World, keine Ahnung, gibt es so diese Lichtschwertwerkstatt, nennt sich das, glaube ich. Und dann läufst du da halt in so ein riesen Areal rein, alles in Star Wars Optik und sieht aus wie so eine Station. Und dann hast du halt so einen riesen langen Tresen mit verschiedenen Stationen Und dann kannst du dich halt hinstellen und dann kommt halt auf der anderen Seite so ein, ja, wie so im Apple-Shop halt jemand in Star Wars-Klamotte. Und dann kannst du dir da halt dein eigenes Lichtschwert zusammenklöppeln. Du kannst dann aussuchen, welcher Griff, welcher Schaft, welcher Edelstein, wie soll das Ding leuchten. Und es ist halt einfach so ein Ding von Star Wars, das geht halt von 7 bis 170 Jahre. Mhm. Also ich habe da schon erwachsene Männer gesehen, die sind da ausgetickt, weil ihre Frau sie da überrascht hat, den konnten sich da ihr Lichtschwert zusammenklöppeln. Also diese Immersion, was die schaffen, das ist schon heftig. Und überall laufen halt Sturmtruppler rum und interagieren mit den Leuten. Also ich glaube, da kannst du schon als Fan komplett versumpfen in so einem Ding.
Ich habe zum Beispiel noch kein Lichtschwert. Ich wollte es einfach nur sagen
an der Stelle. Ich habe auch noch kein Hoverboard.
Also, ja.
2015 hier, ich warte immer noch.
Ich hätte mir ein Lichtschwert kaufen können, hab's aber nicht. Weil mir dann doch die $200 zu viel waren, muss ich sagen.
Ah, okay, das ist schon ein ordentlicher Preis.
Ich glaube, als richtiger Star Wars-Fan, wenn du da so drin steckst, dann geht der Geldbeutel automatisch auf. Bin ich zum Glück nicht, aber ich kann es nachvollziehen.
Da kann ich noch was zu Star Wars erzählen. Und zwar hatten sie mal für eine kurze Zeit ein Star Wars Hotel aufgemacht in Florida.
Ja, das wollte ich nämlich noch fragen, ob du da Bescheid weißt. Ja,
ja, und zwar war es so, das war so ein ganz besonderes Konzept. Man konnte das dann nur für 2 Nächte buchen und das zu dem aberwitzigen Preis von über $6,000. Also das war so abartig teuer und das war so eine ganze Experience. Also das sah aus, also die Idee war, man ist auf so einem Star Wars Schiff und erlebt dann eben alles Mögliche damit. Also kann da irgendwie mit dem Lichtschwert dann interagieren und dann gab es Shows auf dem Oberdeck. Man konnte dort essen, es gab dann so Showauftritte und man ist dann komplett in dieser Welt drin. Ja, aber für $6,000 war es fast klar, dass sich das nicht ewig halten wird, weil auch wenn man ein großer Star Wars Fan ist, für den Preis wollen sich das dann wahrscheinlich nur sehr wenige leisten.
Ja.
Und
ich hätte jetzt aber tatsächlich vermutet, dass bei vielen das Fansein schon so weit geht. Weil der Ami an sich ist ja so, ich spare 20 Jahre und ziehe das dann durch. Hätte ich jetzt schon erwartet.
Ja.
Und gerade wenn es dann um sowas geht wie so ein großes Ding wie Star Wars, wenn du da aber richtig das, Fan bist.
Ja, aber das, ich glaube auch, dass das Leute gemacht haben, aber das skaliert ja nicht.
Gut, ja, wahrscheinlich auf Dauer. Ich meine, für $6,000 würde ich schon erwarten, dass Darth Vader mir mein Abendessen aufs Zimmer bringt und mir vorliest, was da alles gibt.
Mit dem Lichtschwert die Brotscheiben zurechtschneiden.
Mindestens.
Den Toast, den frisch gebacken.
Ja. Lichtschwert-Küchenmesser wäre die beste Erfindung aller Zeiten. Und es ist ja nur eine Welt. Wenn du jetzt mal, da hast du noch die Disney-Welt und was weiß ich, was alles, was da noch dazugehört. Es ist, ich glaube, Eintagestickets werden bald aussterben, weil es ist einfach schlichtweg nicht möglich, dass du dir so einen Park an einem Tag angucken kannst.
Also für Florida braucht man mindestens 4, alles andere wär zu knapp, weil du brauchst ja mindestens für jeden Park einen Tag und dann was auszulassen lohnt sich irgendwie auch nicht richtig. Und wenn man schon dort ist, dann macht man Universal natürlich auch noch mit.
Aber ich glaube, wenn du es an einem Tag machen willst, musst du schon gut vorher planen, oder? Da wird bestimmt einiges auf der Strecke bleiben, was du einfach zeitlich nicht unterbringen kannst.
Also ich würde da nicht zu jeder Zeit gehen, also im Jahr, da muss man sich schon genau überlegen, wann wird es besonders voll. Wobei Disney eigentlich immer voll ist, aber dann gibt es immer noch Zeiten, die sind auch mal besonders voll. Mhm. Das kann man schon so timen, dass es dann erträglicher wird. Mhm. Aber ein Tag, ein Park kann man schon schaffen.
Also als Ecknummer, das Magic Kingdom allein hat 15.000 Hektar Fläche und jährlich ungefähr 17,7 Millionen Besucher. Nur dieser eine Bereich. Das ist insane.
Ja, das ist schon, ja, Amerika ist ein großes Land, da musst du halt, da hast du Platz, um da.
Da, ja, die haben bestimmt keine Probleme, sich zu erweitern.
Wollte ich gerade sagen.
Die müssen kaufen halt die nächste Stadt, machen die platt und dann.
Wenn ich es richtig weiß, sind sogar die 17 Millionen nur für Disneyland, oder? Also nur für den einen Park, das ursprüngliche Disneyland.
Ja.
Und wenn man sich das mal überlegt, Europa-Park hat 6 Millionen und der ist ja auch schon richtig, richtig voll, ganz oft und häufig. Jetzt stellt euch vor, einfach nochmal das Dreifache.
Und dann nimmst du noch die Einnahmen vom ganzen Merchandise mit.
Und das Essen. Das ist auch nicht gerade so günstig.
Ja,
stimmt. Wo gibt's das beste Essen?
Das beste Essen gibt's im Phantasialand.
Also du bist voll auf Phantasialand.
Ich bin auf Phantasialand getrimmt, ja. Und zwar, also viele Parks legen nicht ganz so großen Wert aufs Essen. Jetzt muss man sagen, Europa-Park ist schon ganz solide,
ja,
ganz gut unterwegs. Da kriegt man gutes Essen. Jetzt bei Plopsaland Deutschland habe ich gehört, soll es richtig schlechtes Essen geben.
Komm nicht über diesen Namen.
Das klingt wie wenn so eine dänische Butterfirma der Hauptsponsor wäre. Plopsa.
Plopsa.
Die frische Butter.
Ja, schon.
Schlimm.
Sorry, ich habe mich ablenken lassen von einem.
Und Movie Park, da war ich auch schon öfters. Also die hatten, boah, das Essen war wirklich richtig schlecht über all die Jahre. Jetzt haben sie ein Restaurant, was einigermaßen geht. Also ich ordne es mal bei befriedigend ein. Und aber das Phantasialand, das ist, da gibt es Restaurants, da würde ich selbst hingehen, wenn es den Park nicht geben wird, weil es A so lecker ist und B so gut thematisiert.
Ja.
Und das ist auch bei denen das Konzept. Also die wissen, die können sich ja nicht erweitern, wisst ihr ja, habe ich ja gerade vorhin erzählt. Das heißt, die müssen mit anderen Dingen punkten, wie Immersion, gutem Essen. Und die haben nicht nur gute Restaurants, wo man deftig essen kann. Beispiel Rudmers Taverne, da gibt es alles so rund um Schnitzel, Kartoffelsalat, und zwar den guten schwäbischen Kartoffelsalat.
Den ohne Mayonnaise.
Nicht den, genau, ist ja in Nordrhein-Westfalen dabei, das heißt nicht mit Mayonnaise, der gute. Dann gibt es noch so ein Restaurant, das heißt Uhrwerk, da gibt es wirklich sehr gute Burger. Da kriegt man kein Hackfleisch, dann gibt es Steak auf den Burger drauf. Das ist in einem Freizeitpark mit hawaiianischem Bier. Das nehme ich jedes Mal.
Okay.
Richtig, richtig lecker.
Gut, das heißt, die Tendenzen gehen schon so Richtung
Also ich möchte jetzt gern in den Park und was essen. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Bock auf
Ich lege noch einen drauf. Ich lege noch einen drauf. Und wenn ihr dann noch nicht voll gegessen seid, dann haben sie auch noch das beste Pfannkuchenrestaurant. Das gibt es seit letztem Jahr. Und die Pfannkuchenportionen zugegeben sind so groß, da müsst ihr eigentlich die euch zu zweit oder zu dritt teilen. Es gibt dann etwa 10 übereinander gestapelt, mit Mascarpone, mit Zitronensoße, mit Schokoladenstückchen drauf. Also es ist so lecker. Wenn ihr da einmal reinbeißt, da denkt ihr, wie kann was so gut sein? Wie kann was so gut sein?
Wie lange fährt man dahin? Also schaffen wir das heute noch?
Nein.
Nicht?
Da hat er schon zu.
3,5 Stunden.
Ja, okay, vielleicht nicht.
Zum Pfannkuchen essen würde ich durchziehen. Ja?
Also, was ich aus Obacht eigener Erfahrung sagen kann, das Essen im Euro Disney Resort war unter aller Sau.
In Paris?
Damals, Anfang der 90er, kurz nachdem sie aufgemacht haben, weil da war ich nämlich mal damals mit meinen Eltern. Das war furchtbar.
Aber lass mich raten, nicht nur schlecht, sondern auch noch teuer, oder?
Natürlich, klar, das setzt man voraus. Also du hast, man hat halt, gut, ich hatte jetzt keinen Vergleich, wie es jetzt im richtigen Disneyland ist. Das war ja unerreichbar damals quasi. Aber es war schon ein sehr, sehr furchtbarer Park. Also du hattest zwar dieses Disney-Feeling, aber sowas, was Essen und Kommunikation angeht, wenn du nicht Französisch konntest, bist du quasi nicht irgendwo durchgekommen. Du hast dich in den Restaurants mit Händen und Füßen verständigen müssen. Und ja, mehr wie Chicken Nuggets und Fritten war dann halt nicht.
Da ist das Disneyland in Paris auch nochmal besonders. Und zwar, man muss eigentlich richtig viel Geld ausgeben, um was halbwegs Vernünftiges zu bekommen. Also du gibst schon relativ viel Geld aus, dann kriegst du Fast Food, was aber auch nicht besonders gut ist. Und da musst du eigentlich nochmal das Doppelte ausgeben, damit du was kriegst, wo du sagst, jetzt bist du einigermaßen zufrieden. Mhm. Und wenn dann nochmal mehr bereit bist auszugeben, dann kriegst du sogar was richtig Gutes. Aber dann sind wir beim Preis von jenseits von Gut und
Böse. Wie gesagt, wir waren Anfang der 90er, glaube ich. Ist es jetzt immer noch so? Wann warst du das letzte Mal?
Ich war das letzte Mal 2021 und der Hotdog 10 Euro gekostet.
Okay.
Ja, der kostet ich würde jetzt
wahrscheinlich erwarten, dass es nicht mehr ganz so furchtbar ist wie in den 90ern, aber ja gut, dass es Geld kostet, ist glaube ich.
Ich denke, bei schlechtem Essen, die schlechteste Essenserfahrung habe ich nicht in einem Park gemacht. Das war immer normal. Also wenn ich einen schlechten Tag hatte, war es normal langweilig. Die schlechteste Essenserfahrung habe ich am Flughafen in Fuerteventura gemacht. Da saßen wir nämlich 12 Stunden, weil der Flieger ausgefallen ist. Ich glaube, sein Triebwerk abgefallen oder irgendwie sowas.
Ja, kann passieren.
Und dann saßen wir da von morgens um 6 bis abends um 6, bis dann so ein Ersatzflieger eingeflogen worden ist aus irgendeinem Nachbarland. Und als Entschädigung haben wir einen Essensgutschein bekommen. Und das war die widerlichste. Man hat es Pizza genannt, die ich je gegessen habe, aber eigentlich war es nur ein großer Teigblob. mit einer roten Soße obendrauf, die nach nichts geschmeckt hat. Und das Ganze war auch nicht gewürzt. Und dann war so ein Ersatzkäse drauf. Es war widerlich, aber es hat einen großen Vorteil gehabt, weil du hast das gegessen und warst satt für 24 Stunden.
Hm. Wenigstens warst du satt.
Wenigstens war ich satt, ja.
Ich dachte schon, es war schlimm, weil du unbedingt das Eiersandwich aus dem abgeschalteten Kühlschrank essen wolltest.
Das mit den grünen Eiern.
Genau. Hm?
Was haben wir vergessen, über Pikes zu erwähnen? Ich glaube, geschichtlich sind wir so ein bisschen eingestiegen. Da gibt es ja jetzt auch so, jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Einen ganz guten Überflug haben wir mal gemacht. Lustige Geschichten und Fun Facts haben wir durch. Gibt es noch irgendwas, das ihr zum Schluss erwähnen wollt? So langsam lassen wir es nämlich dann, glaube ich, ausgeleiten.
Ich könnte noch was zum schönen Gefühl bei den Achterbahnen erzählen, warum man die überhaupt fährt. Also,
ja, das wäre vielleicht noch nicht schlecht. Also für alle, die nicht Achterbahn fahren, Bernd.
Ja, also warum fahre ich zum Beispiel so gern Achterbahn? Und zwar, wenn es sehr weit nach oben geht und du schon Angst kriegst, weil du weißt, das geht wieder runter und es dann irgendwann runter geht, wenn du langsam über den Hügel drüber fährst und es so schnell wird, dass du nicht anders kannst, außer zu schreien, weil es dir so sehr in den Bauch reinfährt. Das sind die schönen Momente.
Sehe ich jetzt nicht akut, aber ja, ist okay.
Ja,
das könnte aber zum Problem werden, weil ich habe gelesen, in Japan gibt es nämlich Vergnügungsparks, wo du seit Corona nicht mehr schreien darfst. Da ist es verboten. Wegen der Übertragung. Also schlimm genug, dass die während Corona Leute in die Achterbahn lassen. Aber du musst da den Mund halten und eine Maske tragen. Du durftest nicht schreien.
Aber Japan ist doch sowieso so ein ganz stilles Land.
Wenn die da so ja, aber da gibt es auch Vergnügungsparks.
Aber die können auch ab und zu mal ausflippen und austicken. Ja, also so gesittet austicken.
Und die mögen auch ihre Achterbahn, weil in Japan wird sehr oft in Achterbahn Hochzeit gefeiert.
In der Achterbahn? Mhm.
Also die heiraten so vor der Achterbahn und dann als Feier geht es direkt ab und gib ihm 50 Runden nonstop.
Das machen übrigens manche im Europapark auch.
Ich gehe davon aus, dass der Europapark auch mittlerweile die Marketing-Schiene entdeckt hat, dass man da Events und Hochzeiten und Trauerfälle wahrscheinlich auch.
Also wenn wir jetzt schon beim Thema Hochzeiten sind, die haben jetzt ein neues Hotel hingebaut, Silver Lake Lodge, glaube ich, heißt die. Und da haben sie in der Main Street eine Kirche gebaut. So eine kleine Kapelle ist es eigentlich eher. Mhm. Und jetzt ratet mal, warum?
Damit man da heiraten kann. Ne?
Ganz richtig.
Gut, das war jetzt aus dem Kontext zu schließen.
Ja. Also abgefahren, dass sie da extra eine kleine Kirche hinbauen und an die Hochzeit.
Und vermutlich denken. Kann man dann auch direkt das Hotel beauftragen, die Feier danach zu organisieren.
Selbstverständlich, klar, einen kleinen Obolus.
Logisch, ja. Kleinen Obolus. Hm.
Freundschaftsbetrag machen die das, ja.
Gut, im Vergleich zu einer normalen Hochzeit wahrscheinlich ist nicht exorbitant teuer, aber ey, wenn man Europapark-Fan ist, ich meine, dann kannst du ja auch gleich einen Rolantiker-Honig mitnehmen, wenn du schon da bist.
Stimmt. Ja.
Ist doch super.
Bisschen rutschen gehen.
Mhm. Wisst ihr, eins fällt mir noch ein, was ich noch erwähnen könnte, und zwar, wo habe ich eigentlich meine ganzen Informationen her, oder wie komme ich denn an die Neuigkeiten, was jetzt an Attraktionen gebaut
Punkt.
Werden?
Oh, das ist gut. Warte mal. An die KI bitte Folgendes in die Shownotes mit aufnehmen. So, du bist dran.
Und zwar, es gibt so ein paar Fanseiten. Die bekannteste in Deutschland ist coasterfriends.de. Und da wird immer berichtet über die neuesten Baustellen, die neuesten Attraktionen, über den aktuellen Stand von irgendwelchen Erweiterungen. Da kann man sogar, glaube ich, irgendwelche Gruppenreisen dann auch planen. Und so weiß man dann, welche Freizeitparks sich in den nächsten Monaten lohnen und so wird das dann auch von bestimmten Gruppen dann auch so geplant, wenn die wissen, okay, in den USA macht jetzt nächstes Jahr eine neue Achterbahn auf, dann kann man sagen, okay, man wartet noch bis dahin oder man plant es so, dass es dann reinpasst. Also da gibt es viele Informationen und dann kriege ich noch über YouTuber oder Influencer die neuesten Informationen. Die berichten dann immer, wenn sie in irgendwelchen Parks waren. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, um auch mal einen Eindruck zu bekommen. Könnte einem der Park selber gefallen?
Mhm. Ja, da sieht man es halt dann direkt.
Mhm. Richtig. Es gibt auch On-Rides. Also On-Rides heißt, dass die das filmen, wenn sie in einer Attraktion sind, von vorne bis hinten. Bei manchen Parks darf man es nicht. Phantasialand zum Beispiel verbietet das, darf man überhaupt keine Attraktion filmen. Manche machen es trotzdem, ist aber illegal dann. Man braucht allerdings eine spezielle Kamera, also so eine
Bodycam.
Bodycam, ja. Damit geht's dann. Mhm. Ja, und das gibt einem dann einfach schon mal einen guten Eindruck. Könnte einem das gefallen? Lohnt sich's für mich, irgendwo hinzufahren? Insbesondere, wenn der Park jetzt in Amerika ist. Da will man jetzt einfach nicht so auf Verdacht hinfahren, sondern schon mal eine Idee haben, könnte einem das zusagen oder nicht.
Das ist bei CoasterFriends.de.
CoasterFriends, ja.
Könnt ihr euch merken, wenn ihr euren nächsten Besuch in einem Park planen wollt. Ich werde mal vorbeigucken. Aber wahrscheinlich werde ich eh wieder in Europa-Park fahren.
Das, was am nächsten liegt, das ist ja nicht so verkehrt.
Wir haben es ja auch nicht schlecht erwischt. Von daher.
Richtig. Und wir haben ja festgestellt, es ist ein ganz brauchbarer Park.
Ja,
nicht so gut wie das Phantasialand natürlich, aber ne?
Das ist richtig, genau. Ja. Aber es gibt auch explizit, möchte ich die erwähnen, die den Europapark als den besten Park Deutschlands betrachten. Ich habe da gerade jemand so im Kopf, er weiß, wen ich meine.
Wir können vielleicht nochmal ans andere Ende des Spektrums gehen. Gibt es denn einen Park, wo du so dermaßen enttäuscht warst, dass du sagst, um Gottes Willen, tragt euer Geld bitte woanders hin?
Doch, das gibt's schon. In die Parks gehe ich aber eigentlich nicht. Aber also mir zum Beispiel Warner Brothers Movie World deutlich besser gefallen wie der Movie Park. Man sieht aber trotzdem, ich will dem Park jetzt nicht Unrecht tun. Die haben natürlich auch ein begrenztes Budget. Da können sie dann nicht komplett frei alles machen, was sie wollen, sondern müssen mit dem Budget agieren, das sie haben. Trotzdem hat mir es damals besser gefallen. Mhm. Und das Essen ist wirklich, bis auf das eine Restaurant unterirdisch. Und ihr habt ja schon gemerkt, Essen ist mir wichtig.
Mhm. Absolut.
Das macht mindestens mal 30% bei mir aus. Und wenn ich dann schlechten Kaffee bekommen, wobei der geht, glaube ich, dort noch, aber schlechtes Mittagessen, schlechte Burger, so dann muss schon sehr viel anderes passen, dass es das überkompensiert und das hat der Park nicht überkompensiert. Trotzdem, ich will den jetzt nicht bashen oder so, das ist ein solider mittlerer Park, so würde ich den einordnen. Den in Amerika, was ich gerade vorhin erzählt habe, diesen Great Adventure, Great America. Naja, wie auch immer heißt.
America the Greatest.
Der war nur wegen der Operations unter aller Sau. Die Attraktionen waren gar nicht schlecht. Die haben auch Spaß gemacht. Aber wie der Park betrieben worden ist, das war wirklich unterirdisch.
Essen ist, glaube ich, auch deshalb wichtig, wenn du ein schlechtes Essen zu dir nimmst und dann eine entsprechende Attraktion fährst, die du vielleicht nicht so verträgst.
Ja.
Im schlimmsten Fall hast du es zweimal im Mund.
Richtig.
Na? Und da willst du auch was Gutes vorher dann.
Richtig.
Ja, sicher lohnt. So.
Ist mir übrigens nicht einmal passiert. Ich habe mich nicht einmal übergeben von der Achterbahn. Aber ich habe eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht. So im Europa-Park, du hast gerade vorhin gesagt, Eurosat heißt jetzt im Übrigen Concorde Coaster. Also der ist umgebaut worden 2018. Und da gibt es auch so eine Virtual Reality Variante. Das heißt,
habe ich gehört, ja.
Es gibt so zwei Bahnhöfe, einmal die normale Variante, setzt man sich ohne Brille rein und dann gibt es die Variante, wo man glaube ich 7 € extra zahlt, dann kriegt man so ein Virtual Reality Headset auf und das Erlebnis fängt dann schon an, bevor man in die Bahn eingestiegen ist. Dann steigt man in die Bahn ein. Das muss eigentlich sehr, sehr gut abgestimmt sein von den Bewegungen. Und also das, was man wahrnimmt, muss zum Bild 100% passen.
Ja.
Wenn das minimal abweicht, dann kann es einem da sehr schnell sehr schlecht werden. Und so war das bei mir. Ich bin nie gefahren, klar, was Neues, man will es ausprobieren, wie es ist. Und hat es aber immer ganz leicht vom Gefühl her nicht gepasst. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, das ist viele Jahre her. Und dann bin ich da rausgekommen aus der Bahn und mir war es für den Rest des Tages schlecht. Mhm. Es ging nicht mehr weg. Mhm. Und dann versaut man sich da so einen Tag. Das würde ich also nicht machen. Das heißt, alle so VR-Bahnen, die meide ich mittlerweile.
Mhm. Verständlich. Es gibt auch neben dem Europapark gibt es ja dieses Yulby-Zentrum, das habe ich mal gemacht. Das ist auch so ein Virtual Reality Erlebnis, wo du dann in so eine Welt reingebeamt wirst. Und wir haben da zwei Sachen hintereinander gemacht. Das erste war, wie du beschrieben hast, auch das älteste von denen. Das war so ein bisschen wackelige Erfahrung. Also da hat das Bild so ein bisschen nachgezogen und man konnte nicht so richtig laufen. Man ist sich so ein bisschen seekrank vorgekommen da drin. Aber das zweite, was wir gemacht haben, war super, super hochwertig. Dann hast du auch, also nicht nur eine Brille anbekommen, sondern auch eine Jacke und so Arm- und Bein-Erkennungsdinger, das wirklich halt deinen kompletten Körper da rein getrackt hat. Und das war dann so ein Agenten-Thriller, den man gespielt hat. Also wo du dann auch so rumschleichen und schießen musstest und so weiter. Und das war richtig, richtig cool, fand ich. Also eine richtig coole Erfahrung.
Ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche war, aber ich meine, ich hätte sowas Ähnliches auch schon mal dort gemacht. Und ich fand es auch richtig gut.
Also es ist neben einem Europapark, nicht drin, sondern ja.
Genau, so bei Rolantica war
ja,
das.
Ja, genau, daneben.
Ja, ja, das war's. Ah, eine Sache wollte ich auch noch erwähnen. Und zwar, was ist die Währung bei Achterbahnfans? Und zwar sind das Counts, Achterbahn-Counts. Da gibt es eine extra Seite, Coaster-Count. Da kann man sich anmelden. Und für jede Achterbahn, die man gefahren ist, wohlgemerkt jede verschiedenartige Achterbahn, gibt es einen Count. Also wenn ihr jetzt Eurosat 10-mal hintereinander fährt, dann gibt es immer nur noch einen Count. Und das heißt, viele fahren dann in Parks und vielleicht auch in ganz, ganz kleine Parks extra, nur deswegen, weil es dann zusätzlichen Count gibt. Und die haben dann irgendeine Zahl im Kopf, die sie mal erreichen wollen. Also eine magische Zahl ist immer 1000. Von den Jungs, mit denen ich da ab und zu was mache, haben da ein paar schon die 1000 erreicht. So, und dann
gut, das ist dann analog wie bei mir, wenn ich wieder 20 Kilometer Umweg fahre, weil da irgendwo eine Geocache-Dose liegt, die ich unbedingt noch mitnehmen muss. Für einen virtuellen Internetpunkt. Ja, das ist genau das Gleiche. Schön.
Also ich persönlich kaute nicht, das ist mir dann doch eine Spur zu stressig. Aber manch einer, der fährt dann schon wegen so einer sehr kleinen Achterbahn durchaus mal 30, 40 Kilometer, nur um den Count dann mitzunehmen.
Aber du weißt ungefähr deinen Count?
Ich würde den mal so auf 150 bis 200 schätzen, vielleicht auch mehr.
Respekt.
Das ist wenig, wenig im Vergleich zu den anderen.
Wenn ich drüber nachdenke, ich müsste 250 verschiedene Achterbahnen fahren, wäre das für mich sehr hoch.
Also in dem einen Urlaub an der Westküste der USA habe ich, glaube ich, allein 90 geschafft.
Ja gut, wenn du da mal 3 Wochen dich drauf konzentrierst, dann geht da schon was. Ja.
Naja.
Ich glaube, unsere Folge nähert sich langsam dem Ende, wenn ich jetzt mal so, so schaue. Ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Ich fand es super, dass du da warst.
Ja, danke.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Hat sehr Spaß gemacht und ich habe mich gefreut, dabei sein zu dürfen und meine Insights mal wiederzugeben.
Ja, mal einen ganz anderen Blick auf ein Hobby oder so eine Welt, wo ich ab und zu mal so aus Spaß reingucke und du ein bisschen mehr drin bist und was es da alles gibt. Und ich fand auch die Recherche ziemlich cool.
Ja.
Muss ich sagen.
Ich finde es hart beeindruckend, wie tief du in dem Thema bist. Also gesetzt von dem Fall, Andi hatte dich angekündigt mit, ja, der geht gern in Freizeitparks. Okay,
ja,
wir mal.
Man muss ja auch sagen, Bernd und ich haben ja vorher, wir reden ja immer nur so ganz kurz, weil wir vertrauen uns da schon, wenn wir jemanden einladen, da das schon gut wird. Und fand ich auch super, super cool heute mit dir. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, danke, vielen Dank. Es hat mir auch großen Spaß mit euch gemacht. Das ist ja mein erster Podcast gewesen.
So, dann würde ich sagen, da draußen, ihr wisst, wo ihr hingehen müsst, auf welche Website, in welche Parks. Viel ausführlicher können wir es jetzt für euch erstmal nicht machen. Habt Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dann.
Ciao. Macht's gut.
Ciao.